Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Moritz Mann und für alle, die Moritz Mann nicht kennen, darf ich ihn nochmal kurz näher vorstellen. Moritz Mann ist ehemaliger Leistungssportler, Digital-Enthusiast und Seriengründer. Der Geschäftsführer eines Hamburger Unternehmens Protify hat mit 25 Jahren sein erstes Unternehmen gegründet und ist damit leider mal gescheitert. Darüber werden wir auch einmal sprechen. Doch aus diesem Learning ging 2015 die Agentur Protify hervor, die sich zunächst darauf spezialisiert hat, digitale Produkte so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen. Und heute betreut er mittelständische und große Unternehmen und hilft ihnen dabei, kundenkonzentriert zu digitalisieren. Auch darüber sprechen wir, was damit genau gemeint ist. Unter seinen Kunden befinden sich beispielsweise Tchibo, Depot und die Deutsche Kreditbank. Moritz Mann, ich habe es ja gesagt, ist mitunter Multiunternehmer, hat das Unternehmen Protify, darüber hinaus ein Unternehmen namens Allcasts, eine Analytics-Plattform für Podcast-Werbung, und er ist auch an einem Unternehmen namens Stadtsalat beteiligt, einen Food Delivery Service in 5 großen deutschen Städten. Er führt ein Unternehmen aus knapp 50 Mitarbeitern und setzt sich als Introvert Leader unter anderem für die Persönlichkeitsentwicklung seiner Beschäftigten ein. Hallo und herzlich willkommen, Moritz.
Hallihallo, ich freue mich, da zu sein.
So, sprechen wir doch einfach einmal, ja, vom Leistungssportler zum Seriengründer. Wie kommt man vom Sportler in die digitale Welt? Das ist doch ein Stück weit rüber, oder?
Ich stelle heute tatsächlich einige Parallelen fest zwischen dem, was ich im Sport lernen durfte und dem, was ich als Unternehmer brauche. Der Weg dahin war aber durchaus kein direkter. Dazwischen lag bei mir ein Studium. Ich habe die intensive Sportzeit in meiner Jugendzeit absolviert, bin da in Deutschland, in Europa, in Wettkämpfen unterwegs gewesen. Und am Ende der Jugendklassen steht dann irgendwann die Entscheidung, geht's jetzt ans Studieren, den Weg, den viele Eltern, so auch meine, wohl bevorzugen, oder bleibst du im Weg der sportlichen Karriere? Beides sehr attraktiv. Ich habe mich fürs Studium entschieden, auch in Beratschlagung mit meinen Eltern damals, und sehe es heute als den richtigen Weg an, ja. Und übers Studium, das war im Bereich International Business, habe dann aber meine Masterarbeit im Bereich Marketing Online Communities geschrieben, bin so ins Digitale reingekommen, meine erste Position dann nach dem Studium in einem digitalen Unternehmen und von dort aus in die Gründung.
War das Studium schon mehr Leidenschaft auch für die digitale Welt oder war das eher noch mehr in Richtung Marketing oder so etwas und weniger richtig wirklich in die tiefe digitale Welt einzutauchen?
Mein Studium befand sich inhaltlich sehr stark im Bereich Marketing, Produktentwicklung, FMCG, also eine typische Karriere nach meiner Uni in Maastricht ist, dass du zu Procter & Gamble oder Beiersdorf oder sowas gehst, zumindest in der Vertiefung, wo ich war. Man muss auch dazu sagen, das ist ja auch ein paar Jahre her und die Zeit, als ich mein Studium beendet habe, das war gerade als YouTube groß wurde oder begann groß zu werden und Facebook sich langsam etabliert hatte und nach Europa rüberkam. Das ist auch eine ganze Weile her und man hat damals noch anders über digitale Unternehmen und digitale Geschäftsmodelle nachgedacht. Das hat sich ja in den letzten 10, 15 Jahren jetzt deutlich stärker entwickelt, sodass ich zu Beginn meines Studiums hatte ich selbst die digitale Welt noch gar nicht so offen. Schirm. Ich wusste auch noch nicht viel und das mein Interesse daran hat sich dann mit Erscheinen all dieser Produkte, die ich gerade aufgezählt habe, gestärkt und deshalb auch mein Entschluss, dann meine Masterarbeit in dem Bereich zu schreiben und auch einen anderen Karriereweg einzuschreiten, als der vielleicht prognostiziert gewesen wäre.
Dann kam die Firmengründung, oder? Feel Good oder so, gleich nach dem Studium?
Es gab da eine Position dazwischen, die auch dorthin geführt hat, und zwar war meine erste Position die Rolle des Intrapreneurs in einem, würde mal sagen, gewachsenen Startup. Und Intrapreneur ist die Rolle in dem Unternehmen gewesen, die dafür verantwortlich sein sollte, neue Geschäftsfelder zu entwickeln. Also man orientiert sich an den Kern Kompetenzen, die das Unternehmen hat und schaut, worauf können wir es noch anwenden, wo können wir noch neue Geschäftsmodelle entwickeln. Und da waren eben junge Menschen, die motiviert sind, die BWL-Kompetenz haben, die auch eine gewisse Digitalkompetenz haben oder als Digital Native daherkommen, die waren dafür prädestiniert und wurden gesucht. Ich habe diese Position angenommen und durfte dann nach knapp 6 Monaten eine dieser Geschäftsideen, die wir entwickelt haben, umsetzen, sozusagen intern als Co-Founder auf diesem Projekt. Und das wurde dann auch die erste Gründung, an der ich dann beteiligt war und wo ganz viel bis heute draus entstanden ist, auch wenn der erste Schritt, nämlich Feelgood selbst, gefällt ist. Ja.
Das klingt jetzt auch ein bisschen ja nach Zufall oder beziehungsweise es hat sich daraus ergeben mitunter. War es immer schon so von dir gedacht, dass du Unternehmer werden willst, dass du Gründer werden willst?
Nein, ich habe mit 22, 23 nicht diese Idee gehabt. Ich habe mich von Schritt zu Schritt dorthin entwickelt und ich bin auch ganz großer Verfechter davon, dass vieles im Leben, was zum Erfolg führt, Zufall ist, auch mal Glück sein kann. Und bei mir war einer dieser Zufälle, dass ich in der Endphase meines Studiums angeschrieben wurde von Headhuntern, die für dieses Unternehmen, für diese Position gesucht haben. Und dass ich da im Raster war, das entsprach natürlich irgendwie meinem Profil an der Uni und im Fachbereich, in dem ich studiert habe. Aber am Ende ist es vielleicht Zufall, dass ich ausgewählt wurde. Und ich bin jetzt diesem Ruf gefolgt und konnte mich da qualifizieren und kann heute zurückschauen auf einen Schritt, der 2011 war und sagen, alles, was heute und in der Konsequenz entstanden ist, geht irgendwie darauf zurück und hat dann also für meine Entscheidung für das Unternehmertum eine Grundlage gebildet, hat für mein Netzwerk eine Grundlage gebildet, hat für die Ausbildung, die ich dann im beruflichen, wie ich mich weiterbilden konnte, ganz, ganz viele entscheidende Faktoren mit reingebracht. Und ich glaube daran, dass das ist so ein bisschen der Moment oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das kann man als Glück bezeichnen, ja.
Was hat das Unternehmen gemacht? Feelgood? War das im Produkt? Waren das Dienstleistungen? Was war das?
Es war ein Digitalprodukt, eine Mobile-App, gerichtet an Konsumentinnen. Und es war im Bereich Fitness. Das heißt, du hast in der App Feelgood einen Körpercheck absolviert, hast bestimmte Fragen beantwortet zu deinem Metabolismus, zu deinem Lebenswandel und zu deinen Zielen, die du im Bereich Gesundheit hast. Bei vielen ist es Abnehmen, bei anderen ist es gesünder werden, fitter werden, ausgeglichener werden. Alles sind individuelle Ziele und das Produkt hat dir dann auf Basis eines Algorithmus einen individualisierten Fitness- und Ernährungsplan erstellt. Ich glaube, in dieser Theorie ein Geschäftsmodell, das funktionieren kann. Solche Produkte sehen wir ja auch heute am Markt, sah man auch damals am Markt. Das war jetzt kein unumkämpftes Segment. Aber wir haben viele Fehler gemacht in dem, wie wir unser Produkt gestaltet haben, wie wir entwickelt haben, wie wir an den Markt gegangen sind, was dann dazu geführt hat, dass wir mit dem Produkt nicht erfolgreich geworden sind.
Das war 2011, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Oder das war dann begonnen 2012, also in Konsequenz der Ausgründung aus dem Unternehmen, wo ich zuvor war. Und bis 2013, 14 haben wir dann Feelgood entwickelt und betrieben. Und genau, in der Spanne hat sich das bewegt. Ja.
2015 kam es dann zur Gründung von Protify. Was war da die Idee dahinter?
Die Idee war hier, genau das, was wir bei Feelgood falsch gemacht haben, anzuwenden. Und der eine ganz große Fehler, den wir bei Feelgood gemacht haben, ist, dass wir sehr, sehr lange an der perfekten Lösung getüftelt haben, an dem, was wir glaubten, was der Markt braucht, wie wir unser Produkt, unser Leistungsversprechen an den Markt bringen möchten. Und da haben wir uns in Konzeptentwicklung, Rezeptentwicklung, Softwareentwicklung, der Mobile-App, des Designs und Co. mit sehr viel Liebe und sehr, sehr viel Detail voranbewegt und das kostet Zeit. Und was wir dabei wieder besseren Wissens verpasst haben, ist uns am Markt zu validieren. Also an der Stelle, wo wir wirklich herausfinden, gibt es die Zielgruppe, die 19,95 im Monat oder 6,95 oder was auch immer die Preise sind, für dieses Produkt bezahlen möchte. Und zwar haben wir so unsere Feedback-Sessions gemacht und haben mal Fokusgruppen eingeladen und das Produkt diskutiert und immer positives Feedback bekommen. Aber wir haben eine Sache nicht dabei beachtet und das ist, dass es ein anderer Moment ist, ob die Person bei dir in der Fokusgruppe sitzt und vielleicht auch dort freundlich ist, sozial erwünscht antwortet und sagt, naja, klingt interessant, würde ich bestimmt benutzen. Oder ob die Person wirklich mit ihrer Kreditkarte für das Produkt bezahlt. Und von zweiterem haben wir dann zu spät begonnen und zu wenig gefunden. Und das führte dazu, dass wir eben keinen Erfolg beweisen konnten.
Ist das mitunter so, die Mentalität einfach in Deutschland, in Österreich, man will es mitunter perfekt haben, bis man auf den Markt geht, denn andere und vor allem aus den USA kommen ja ansonsten, oder man sagt es zumindest auch so, einfach die Beta-Versionen, die gehen relativ schnell mit einer Beta-Version auf den Markt und optimieren dann in einen laufenden Prozess. Bedeutet aber mitunter, sie haben reales Kundenfeedback und nicht irgendwie aus Fokusgruppen. Und ja, sie haben auch schon frühzeitige Einnahmen. Ist das so ein gewisser Fehler, den viele bei uns in unserem Breitengraden machen?
Das ist ist genau der Fehler, der passiert. Und ich glaube, ich muss deine Frage von vorher noch beantworten. Das ist dann nämlich genau das Leistungsversprechen, was wir mit Protofile machen, dass wir bei neuartigen Produkten den Weg finden, dieses Produkt möglichst schnell an den Markt zu bringen und möglichst schnell zum Beispiel in einer Beta-Version, in einer prototypischen Version zu testen unter echten Bedingungen, um das echte Nutzerfeedback zu bekommen, um gegebenenfalls auch Umsätze zu generieren. Das muss gar nicht so unbedingt sein. Das Wichtige ist, komme ich wirklich in den Kontakt und kann ich unter echten Bedingungen mein Produkt validieren? Und das ist etwas, was wir mit Feelgood verpasst haben, was wir gelernt haben und was wir mit Protofile als eines unserer Kernversprechen 2015 dann angeboten haben. So, bis heute hat sich Protofile auch deutlich weiterentwickelt und es ist eines unserer Produkte, die wir inhaltlich anbieten. Aber es ist immer noch im Kern unserer DNA, dass wir damit auch ein Umdenken, auch im Kulturellen, da stimme ich dir gewissermaßen zu, dass das hier bei uns in unseren Breitengraden so ist, dass wir dort helfen möchten, das vielleicht etwas Amerikanischere in die digitale Produktentwicklung zu bringen.
Sind das jetzt Produkte nur für externe Unternehmen oder gibt es da auch eigene Produkte jetzt drinnen im Portfolio, die sagt, okay, das bringen wir jetzt selbst als Protofile auf den Markt?
Es gibt derlei zwei, beziehungsweise das gehört zu unserer Idee von Protofile, dass wir für unsere Kunden arbeiten, für externe Unternehmen, dass wir aber auch unsere Fähigkeiten und unsere Kapazitäten nutzen, wenn wir selbst gute Geschäftsideen haben und diese umsetzen möchten und bestmöglich auch damit das gibt uns eine gewisse Kredibilität, auch wenn wir mit unseren externen Kunden sprechen. Wenn wir sagen, genau den Weg, den wir euch für das neuartige Produkt empfehlen, gehen wir auch mit unserem eigenen Produkt und dazu gehören die zwei Unternehmen, die du im Intro aufgezählt hast, nämlich einmal Stadtsalat, was schon 2015 so unser Prototyp für diese Vorgehensweise war, wo wir es geschafft haben, innerhalb von 4 Tagen den ersten Prototypen herzustellen, an den Markt zu bringen und echte Kunden zur Zahlung zu bewegen. Und dazu gehört eine neuere Entwicklung, das ist das Unternehmen Allcast, was wir in diesem Jahr ausgegründet haben, wo wir in einem ganz anderen Segment im Bereich Digital Podcast uns befinden und aber eben auch unseren Tugenden folgen, nämlich möglichst früh an den Markt, möglichst früh Feedback und darüber validieren.
Jetzt müssen wir zu dem Zeitpunkt vielleicht schon ein bisschen über Stadtsalat sprechen. Ist für dich Stadtsalat auch ein digitales Produkt mitunter? Oder die Verbindung der digitalen Welt mit einem physischen Produkt? Weil es ist ja Food Delivery jetzt einmal im Wesentlichen. Aber dennoch, die Plattform dahinter ist eine digitale Plattform. Also für dich ist es mehr ein digitales Produkt, wenn ich das jetzt so richtig raushöre.
Absolut. Es ist vordergründig natürlich ein analoges Produkt, ein Gastronomieprodukt. Ich bestelle Essen, bekomme das geliefert oder konsumiere das im Restaurant. Gleichzeitig ist besonders und entscheidend für den Erfolg von Stadtsalat, dass es ein digitales Geschäftsmodell ist. Und dazu gehört vordergründig, dass wir einen eigenen Online-Store haben, eine eigene Plattform damit, über die ich bestellen kann. Aber das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was wirklich nachher den Erfolg im Modell ausmacht, weil darunter alle Prozesse, die in diesem Gastronomiemodell zusammenspielen, von der Warenbeschaffung, von der Planung, von Forecast basierend auf Daten, auf historischen Daten, wie viel müssen wir für heute von welchem Produkt produzieren, über die Planung der Auslieferung, da gibt es einen Algorithmus, der bestmöglich die Touren optimiert, um immer pünktlich zu sein, aber möglichst viele Auslieferungspunkte auf einer Tour einzuplanen. bis hin zu den digitalen Bestellprozessen, Online-Bezahlung, aber auch in der Filiale, wo wir Bestellterminals haben, über die du bestellen kannst. All das sind dann digitale Komponenten, die das analoge Produkt augmentieren und die aber letztlich vor allem dafür wichtig sind, dieses Modell effizient zu machen. Und das ist in der Gastronomie, ist es schwierig, Geld zu verdienen. Und es geht nur darüber, dass du eben entweder in einem ganz kleinen Segment, ein lokales Restaurant auf hoher Qualität und angemessenen Preisen bist, oder dass du über die Masse gehen kannst. Und da ist dann Effizienz eben besonders wichtig.
Der Unterschied jetzt zu den großen Food Deliverern ist der, dass ihr auch selber produziert und ja, selber kocht mitunter. Also es gibt Salat und es gibt Bowls, wenn ich das so richtig gelesen habe, im Wesentlichen jetzt mal. Und der Unterschied zu den anderen großen, wie was weiß ich, Lieferando oder dergleichen, ist der, dass ihr auch selber produziert, oder?
Genau, Lieferando und andere Plattformen wie Volt stellen ja tatsächlich nur die Plattform, die Interaktion zur Verfügung, plus so etwas wie die Lieferung, ja, die Logistik dahinter. Wir haben mit Stadtsalat uns anders positioniert und möchten eigentlich die gesamte Wertschöpfungskette von der Bestellung, über die wir gerade gesprochen haben, in den digitalen Kanälen, über aber die Produktion, über das Sourcing der Produkte, die Zusammenstellung, das Ausliefern, all diese Komponenten stellen wir selbst zur Verfügung bei Stadtsalat und glauben, dass da große Vorteile drin liegen. Ist natürlich ein anderes Geschäftsmodell als das von Lieferando und Volt und Co. Aber eben hat eine besondere Stärke, weil wir nah an den Kundinnen sind, weil wir die Kundendaten haben, mit diesen arbeiten können, weil wir auch die Qualität über alle Schritte in der Wertschöpfungskette sicherstellen können. Und das wirkt sich wiederum positiv auf Wiederbestellraten und Co. aus. Also ganz wichtige Faktoren, in dem wie ein Geschäftsmodell dann skaliert.
Jetzt gibt es das Ganze in Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt. Welche Städte kommen noch? Wie groß muss eine Stadt sein, damit sich das mitunter dennoch rechnet?
Nun, es gibt gewisse Faktoren. Ich glaube, das kann man an den genannten Städten ablesen. Das sind gewisse Größen und auch Interessen, die so in einer Stadt vorherrschen. Es gibt durchaus weitere Städte in Deutschland, die in dieses Profil passen, durchaus auch europäische. Man muss mal sehen, wie weit wir Stadtsalat noch national oder international weiterentwickeln. Das steht ein bisschen in den Sternen, aber es gibt durchaus das Potenzial dafür.
Und das Stadtsalat nehmt ihr dann auch quasi als Modell, um externen Unternehmen zu zeigen, wie kann ich mitunter eine analoge Welt mit einer digitalen Welt verbinden, oder?
Es ist natürlich eine wunderbare Referenz für genau das, ne? Und du hast ja diesen Schnitt von einer analogen Welt in eine digitale Welt oder umgekehrt hast du an vielen Stellen, auch wenn es rein digitale Produkte sowie Plattformen gibt, aber uns begegnet das häufig auch in unserer Agenturarbeit, sodass Stadtsalat immer eine interessante Referenz ist. Jetzt ist dabei noch wichtig, wir haben unternehmerisch Stadtsalat nach etwa einem Jahr, also 2016, ausgegründet in ein eigenes Unternehmen. Zwei meiner Mitgründer leiten und bauen das Geschäftsmodell weiter aus. Wir sind alle gemeinsam die Gesellschaft und mein Hauptfokus liegt in der Agentur bei Protofy. Aber wir sind eben ein gemeinsames Team darin, ja.
Jetzt habe ich da vorher noch ein paar andere Unternehmen erwähnt, für die ihr tätig seid. Aber mit welchen Aufgaben oder Herausforderungen kommen denn Unternehmen zu euch, um sich von euch beraten zu lassen, beziehungsweise denen ihr mitunter einen Weg aufzeigen könnt, jetzt einmal in die digitale Welt? Was sind denn da die Hauptaufgaben und die großen Herausforderungen für Unternehmen?
Es gibt würde sagen, zwei unterschiedliche Kundengruppen oder Projektarten. Das eine ist Unternehmen, die bereits digitale Produkte haben, die sich Unterstützung suchen, diese weiterzuentwickeln, diese zu verbessern, diese langfristig stärker zu machen. Dazu können technologische Fragen gehören, wo wir in der Entwicklung unterstützen. Dazu können Fragen der Positionierung, der Strategie, der Gestaltung, der User Experience gehören. Das sind alles dann Leistungen, in denen wir unterstützen können und bestehende Geschäftsmodelle, digitale, stärken können. Das unterscheidet sich jetzt von der zweiten Kundengruppe da, dass du eben schon mit diesen Produkten im Markt bist, auch schon bestehende Zielgruppen, Nutzergruppen hast und damit eben auf Daten zurückgreifen kannst und auch anders vorgehst. Ich möchte dafür ein Beispiel geben. Unser Kunde Chibo, der vor 2 Jahren auf uns zugekommen ist und sagte, wir haben bereits eine Mobile-App, wir möchten uns mit dieser aber technologisch zukunftssicher aufstellen, möchten einen Relaunch durchführen und möchten unterwegs natürlich verbessern. Das heißt, da sind wir dann mit der Aufgabe betraut, einen hochrelevanten Kanal, über den viel Umsatz bereits gespielt wird, behutsam anzufassen und sowohl technologisch als auch konzeptionell in die Zukunft zu führen. Jetzt gibt es die zweite Kundengruppe oder die zweite Projektgruppe, die schneidet sich dann eher mit dem, worüber wir vorhin gesprochen haben, nämlich da, wo ich sag mal Innovation im Sinne neuartiger Produkte geführt wird, wo du im Unternehmen oder in der gemeinsamen Entwicklung aus einer Problemstellung heraus Geschäftsideen identifiziert werden oder die Möglichkeiten für digitale Produkte identifiziert werden und wir uns dann gemeinsam auf den Weg begeben, diese zu validieren, festzustellen, gibt es wirklich den Bedarf im Markt, so wie wir uns ihn vorstellen? Wenn nein, welche Adaptionen müssen wir vornehmen und wie können wir dieses Produkt zum Erfolg führen? Und da kommen dann die, wie ich es eben genannt hatte, die Tugenden aus dem Unternehmertum, aus der Startup-Mentalität, dieses früh an den Markt gehen mit einer Beta-Version, diese testen, mit dem Feedback lernen. Das spielt da eine ganz andere Rolle, als das bei einem Relaunch der Fall ist. Beides sind aber sehr, sehr spannende Felder, wo wir eben mit unseren Fähigkeiten aus der Agentur gut unterstützen können.
Welche Branchen, gibt es mitunter Auffälligkeiten bei Branchen, die besonders große Zurückhaltung oder Ängste mitunter noch vor einer digitalen Welt haben, die sich noch immer sehr zurückhalten, jetzt einmal in einer digitalen Welt? Also ja, man könnte vielleicht sagen Steuerberater, Anwälte, Ärzte oder so etwas. Es kommt da schon einiges auch, ne? Gibt's ja mitunter auch schon. Aber welche andere Branchen siehst du jetzt einmal, die noch immer sehr zurückhaltend sind, was die Berührungspunkte oder versuchen, Prozesse zu digitalisieren?
Womit wir viele in Berührung kommen, ist so der klassische deutsche Mittelstand. In unterschiedlichsten Branchen, viel dann nah dran an der produzierenden Industrie. Und ich finde immer, das pauschale Urteil da schwierig zu sagen, der deutsche Mittelstand ist nicht digitalisiert. Das ist eine Headline, die wir oft in der Presse lesen und ich würde dem gar nicht zustimmen, weil viele dieser Unternehmen sind unglaublich digital in ihren Kernkompetenzen, in den Kernprodukten, die sie entwickelt haben. Häufig sind es dann eher die Prozesse drumherum, auch die digitalen Kundenzugänge, die eben noch nicht gehoben sind. Und das ist ein Feld, wo wir uns gerne bewegen, weil man häufig mit bestehenden Möglichkeiten, mit validierten Mitteln diesen Unternehmen helfen kann, ihre Services besser an die Kundengruppen zu bringen. Gibt's ganz tolle Beispiele, für die wir im Mittelstand arbeiten dürfen, was tolle Unternehmen sind, die im Bereich der Digitalisierung dann auch so ihre Erfahrungen gemacht haben, nicht immer gute, wo wir auch dann damit umgehen möchten, was Sorgen und Risiken für Misserfolge sind. Und zu all dem tragen dann unsere Tugenden erneut bei, die auch ein Faktor zur Risikominimierung sind in der Digitalisierung.
Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache oder besser gesagt in Sachen Marketing, Sales, Kommunikation, Führung und Unternehmertum. Ja, am 23. Dezember findet unser Fresh Content Kongress wieder statt. Es ist bereits der 7. Fresh Content Kongress genau zu diesem Thema. Denn ich glaube, in Zeiten, die sehr, sehr volatil sind, wo sich Kundenanforderungen und Bedürfnisse mitunter täglich fast ändern, beziehungsweise sich auch die Rahmenbedingungen täglich ändern, da ist es wichtig, sich einmal wieder frische Ideen, frische Lösungen, Inspiration und Motivation für das Business zu holen. Und das alles bekommst du am 23. November von 9 bis 18 Uhr am Erste Campus in Wien beim Fresh Content Kongress. Mit dabei sind beispielsweise Peter Filzmeier, mit dabei ist Markus Henkschläger, es ist auch Andreas Buhr mit dabei, es ist mit dabei Roger Rankl zum Thema Vertrieb, aber auch ich bin mit dabei mit meinen Themen, mit dem Thema Storytelling, ja, und viele weitere Speaker. Wir haben 10 Speaker, einen Tag von 9 bis 18 Uhr. Ich hoffe, wir sehen uns beim Fresh Content Kongress in Wien, 23. November. Geh einfach auf www.fresh-content-kongress.com. Ich freue mich auf den 23. November mit dir mit dabei zu sein. Bis dann. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Hast du da noch so ein, zwei Beispiele von uns, die du uns mal nennen kannst, vielleicht ein bisschen aus außergewöhnlichen Branchen, wo man nicht vorrangig einmal daran denkt, dass es dort digitale Lösungen und dergleichen gibt?
Ja, wir haben einen ganz wunderbaren Kunden, der ist eben aus besagtem Mittelstand, der ist Weltmarktführer für automatische Schmierpumpensysteme. Diese automatischen Schmierpumpensysteme sind für eigentlich alles in der Industrie relevant, wo sich irgendwo ein Zahnrad dreht und ab und zu mal geschmiert werden muss. Und dieses Unternehmen hat vor Jahrzehnten erfunden, eben eine Kartusche, die an solchen Schmierstellen angebracht werden kann und die dann automatisiert Schmiermittel zum richtigen Zeitpunkt abgibt. Wunderbar, ich liebe solche Momente, weil es so Branchen sind, von denen ich selbst vorher noch nie gehört habe, dass es das Produkt und diesen Markt gibt. Und sie sind in diesem Segment eben Weltmarktführer. Und das ist ein schönes Beispiel, wo dieses Produkt eben etabliert ist und funktioniert und wo jetzt heute mit neuen Möglichkeiten wir eben schaffen können, dass der Kundenzugang einfacher ist, dass mit digitalen Produkten der Kunde besser gebunden wird, dass digitale Lösungen die Inbetriebnahme, die Wartung von solchen Systemen stärken können. Und das ist eben dann was wir mit unseren Fähigkeiten zur Kernkompetenz von diesem Unternehmen hinzufügen können.
Jetzt sagt man ja immer, Covid-19 hat irgendwann einmal im Jahr 2000 dann dazu geführt, dass die Digitalisierung so richtig Schwung bekommen hat. Und jetzt ist es natürlich so, momentan sind wir in einem komplett anderen wirtschaftlichen Umfeld. Wir steuern mitunter in eine Rezession vielleicht auch hinein. Habt ihr das 2020 gespürt, dass massig an Anfragen gekommen ist und spürte es jetzt, dass die Anfragen wieder sehr zurückgehen? Oder war es bei euch eigentlich im Grunde genommen eher linear alles?
Es gibt durchaus Stimmungen, die wir selbst im Markt wahrnehmen und die sich auch auf den Auftragseingang auswirken. 2020 war es so, dass es diesen Moment im März gab, als alle plötzlich von einem Tag auf den anderen in ihre Homeoffices gewechselt sind und gleichzeitig alle Kosten und Investitionen auf den Prüfstand gestellt haben. Und es war genauso schlagartig, dass diese Unternehmen alles wieder freigeschaltet haben und 6, 8 Wochen später gesagt haben, alles klar, weiter geht's. Wir sind jetzt alle eingerichtet, wir haben jetzt alle Microsoft Teams und können jetzt digital weiterarbeiten. Jetzt glaube ich, also das war durchaus auch ein Moment, wo die Wirtschaft ja geboomt hat, wo viele Branchen extrem geboomt haben, E-Commerce durch die Decke gegangen ist und wir geglaubt haben, dass die Digitalisierung gerade einen wahnsinnigen Sprung macht, sowohl in dem, wie zum Beispiel im E-Commerce Nachfrage sich entwickelt hat, zum anderen aber auch, wie wir alle selbst Arbeit erlebt haben, ne? So wie wir jetzt über Zoom verbunden sind und uns aus der Ferne sehen und du sitzt in Österreich und ich in Hamburg. Das haben wir da erst so richtig gelernt, wie es ist, so zu arbeiten.
Richtig, hatten wir vor 4 Jahren gar nicht. Wir kannten Zoom nicht.
Genau. Und das ist durchaus eine Veränderung. Jetzt glaube ich gleichzeitig, dass das nicht stellvertretend ist für Digitalisierung in Geschäftsmodellen und im Vertrieb und im Kern von diesen Leistungen, die wir eben anbieten. Das ist etwas, was sich meines Erachtens weiter linear entwickelt, wo die Unternehmen ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln, solche Anfragen dann linear in der Nachfrage sich weiterentwickeln. Tatsächlich ist es so, jetzt haben wir 2023 und seitdem die eine oder andere Krise hinter uns gebracht, nach 3 Jahren Corona, nach dem Kriegsbeginn, der sich anschließenden Inflation, Preissteigerung, Wirtschaftskrise. Das führt natürlich zu anderen Investitionsentscheidungen bei Unternehmen. Was aber bleibt, ist, dass Unternehmen so investieren, dass sie dort Geld in die Hand nehmen, wo sie effizienter werden können, wo es Kostenersparnis hat und beziehungsweise dort, wo eben Vertrieb gesteigert werden kann. Und das ist letztlich ein spannender Moment, wo digitale Produkte unterstützen können. Und ich merke aber durchaus einen Unterschied, wonach du jetzt eben fragtest, dass das sehr viel bewusster entschieden und investiert wird. Das würde ich doch sagen.
Jetzt war es in meiner Wahrnehmung zumindest so, 2018 oder so, 2019 sprachen alle von einer Blockchain. Die Blockchain wird mitunter alles verändern. Sie wird die Branche verändern. Sie wird, ich habe gelesen, sie wird den Tourismus verändern. Sie wird, was weiß ich, die Logistik verändern. Im Grunde genommen wird die Blockchain alles verändern. Aber irgendwie weiß ich nicht, also ich spüre diese Veränderung nicht, ich sehe sie nicht. Das Einzige, was ich mit Blockchain immer wieder mal verbinde, sind Kryptowährungen mitunter. Das ist eine mir bekannte Anwendung mitunter der Blockchain. Alle anderen Anwendungen sind mir überhaupt nicht bekannt. Jetzt bist du ein Digitalexperte, du bist mittendrin, sprichst mit sehr vielen Unternehmen. Gab es da wirklich riesengroße Veränderungen irgendwo, die wir einfach nur als Konsument, als Anwender, als User gar nicht sehen, aber dahinter eine Menge Blockchain sich verbirgt?
Nun, ich glaube, das ist ein Thema, wo der Trend der 2017, 18, wo diese Blase ganz, ganz groß war, und ich meine damit jetzt nicht die Kryptoblase, sondern der Hype, ja, wo alle darüber gesprochen haben, und du hast gerade die Branchen aufgezählt, bis hin zur Kunst, und alles würde eben verändert werden. Und ich finde das immer spannend, so etwas zu beobachten, weil es drückt ja einen gewissen Enthusiasmus aus und eine Begeisterung für das, was da entsteht. Und KritikerInnen haben damals auch immer schon gesagt, sie glauben nicht an die echten Use Cases dahinter. Sie glauben nicht daran, dass, du hattest gesagt, Logistik oder die Arbeit von Juristen, dass die wirklich so schnell und auf diese Art verändert wird. Es gab ja dann so eine gewisse zweite Luft, etwa anderthalb Jahre her, als es dann das Thema NFTs und digitale Kunst gab. Das war dann wieder ein Anwendungsfall. Da haben dann alle gesagt, das ist jetzt endlich mal der Anwendungsfall. Und auch da wieder eine...
Genau, verblasst jetzt.
Genau, auch das wieder ein Moment, der total verblasst ist. Und ich finde die Frage jetzt sehr, sehr interessant, auch einmal zu schauen, was sind heute die Themen, die vielleicht ähnlich gehandhabt werden, und welches Potenzial steckt... Wie bitte?
ChatGPT beispielsweise. ChatGPT,
künstliche Intelligenz, genau. Und ich finde dieses Moment jetzt gerade sehr, sehr spannend, einmal zu gucken, wie viel steckt denn da drin und wie viel Substanz hat das? Ich glaube, da gab es auch vor 6 bis 9 Monaten die Stimmen, die gesagt haben, in 6 Monaten sieht die Welt ganz anders aus. Auch da gibt es ein gewisses Verblassen des Trends, aber gleichzeitig für mich deutlich eher vorstellbar, wie so eine Technologie Einzug erhält in alltägliche Arbeit, alltägliche Fleißarbeiten, die effizienter gemacht werden können, und das, wo Technologie dann Anwendung findet, auch unter der Haube in digitalen Produkten. Das ist etwas, wo ich deutlich eher dran glaube, nach aktuellem Stand. Muss aber auch sagen, auch ich bin 2017, 18 im Bereich Kryptowährung unterwegs gewesen, logischerweise. Auch bis heute noch interessiert daran, aber ich glaube nicht, dass das die Technologie ist, die gerade in sehr großen Schritten die Welt verändert.
Und bei ChatGPT habe ich hierzu mal gelesen, dieser Tage, dass im dritten Monat in Folge die Userzahlen auf ChatGPT sehr steil mitunter nach unten gehen wieder, weil im Grunde genommen der erste Hype mal vorbei ist, das erste Testen mitunter vorbei ist für die große Masse da draußen. Aber es gibt, man kann schon das eine oder andere gut machen auch damit jetzt mal. Oder?
Durchaus. Und das meine ich, das ist, also natürlich ist es ein Moment der Ekstase, wo wir das alle ausprobieren. Und ich erinnere mich, es war auch das erste Mal, das zu benutzen, ist ja auch mindblowing, ne? Wo plötzlich du in einer Sprachdialog mit dem Computer stehst und auch hilfreiche Informationen dafür daraus bekommst. Und dann muss man einmal schauen, was ist dann im intensiven Testen. Und wenn ich jetzt wirklich einmal schaue, wie kann ich das heute in meine alltägliche Arbeit einbauen, ist der Nutzen vielleicht noch begrenzt. Aber ich glaube, was man auch sehen muss, es gibt Alternativen zu ChatGPT, die in gewissen Nischen dann andere Funktionen anbieten oder andere Tiefen anbieten, die vielleicht auch so auf das Thema Fact-Checking, die dort spezialisiert sind, keine Falschinformationen rauszugeben, auf bestimmte Arten, zum Beispiel Produkttexte spezialisiert sind und. Das kann ich mir vorstellen, dass es zu etwas führt, dass selbst im Kern dann die Nutzung zurückgeht. Und ich würde noch einmal das Spiegelbild dazu nehmen. Es gibt Plattformen wie Stack Overflow zum Beispiel, was eine Developer-Plattform ist, wo diese in einer Community Code-Reviews durchführen können, Hilfen bei der Softwareentwicklung abrufen können. Deren Nutzungszahlen sind auch deutlich zurückgegangen, weil das Funktionen sind, die du wiederum mit ChatGPT und ähnlichen Tools ergänzen kannst. Oder durch das Tool Copilot, was dann in der Softwareentwicklung direkt etabliert ist. Insofern würde ich jetzt mal die Nutzung von ChatGPT als Pioniertool nicht als repräsentativ unbedingt sehen für die Etablierung von KI. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, da einmal in die Distanz zu gehen und einmal zu schauen, wie relevant ist es wirklich, wie relevant ist es für heute, für mein Berufsfeld und auch im Positiven, wie kann ich es für mich nutzen.
Kommen da Anfragen mitunter vom Markt, von Kunden zu diesen Themen jetzt mal zum Thema künstliche Intelligenz? Wie kann ich das jetzt für mein Unternehmen, für meine Produkte, für meine Dienstleistungen einsetzen? Kann ich das in irgendeiner Form in Kombination mit Chatbots, mit der Kundenkommunikation, wie kann ich das einsetzen? Kommen solche Anfragen?
Ja, die gibt es. Das bewegt sich von von Beratungsleistungen, wie kann ich ChatGPT oder ähnliche Tools recht sicher in meinem Unternehmen einsetzen, bis hin zu, könnte man nicht ein Produkt auf der Basis entwickeln. Wir beginnen also gerade heute mit einem Kunden, das ist ein großer Verlag, ein Projekt, was im Kern eines dieser künstlichen Intelligenz-Tools nutzt für die Beschaffung der Inhalte. Wir haben selbst auch, wir hatten vorhin erwähnt, das Unternehmen Allcast, was eine KI-Lösung ist, die aus selbstgeschriebenen Algorithmen, aber auch aus etablierten Tools sich der künstlichen Intelligenz bedient. Und wir sind natürlich als Technologiefans Feuer und Flamme für die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben.
Weil du sagst, es ist ein großer Verlag und ich spreche da im Bereich von Content oder Inhalten auch. Bedeutet das, dass aus deiner Sicht jetzt viel Content oder auch Bücher oder dergleichen zukünftig auch vermehrt von künstlicher Intelligenz geschrieben wird, sei es jetzt auch in Magazinen, Online-Magazinen, Tageszeitungen und dergleichen?
Ja, in dem Projekt, was wir jetzt umsetzen, geht es um ein Produkt außerhalb des Journalistischen. Das ist dann eine Investition, die dieser Verlag tätigt, in ein neuartiges Produkt. Gleichzeitig sieht man darüber oder haben wir Einblick in die Branche, gar nicht mal unbedingt jetzt von unserem Verlag. Und es gibt ja durchaus gab es in den Schlagzeilen Momente, wo einige etablierte Magazine schon Produkte rausgebracht haben, an den Markt gebracht haben, die vollständig von KI entwickelt wurden. Ich glaube, das Beispiel, was ich im Kopf habe, war, glaube ich, im Bereich von Rezepten oder etwas in der Richtung. Ich finde es interessant, weil das sind Extrembeispiele, die glaube ich, nicht valide sind, weil man es im heutigen Status den Produkten anmerkt. Ich glaube aber ganz stark an die Augmentation des Menschen durch künstliche Intelligenz. Also die Frage, wie können wir schneller recherchieren? Wie können wir schneller Inhalte aggregieren? Wie können wir schneller Inhalte gegenüberstellen? Ich glaube, das wird ganz, ganz schnell weiter zunehmen und wird dann nicht mehr wegzudenken sein, weil wir uns alle ja noch viel mit manueller Arbeit im Alltag beschäftigen und uns, glaube ich, auch positiv darüber freuen, wenn wir diese auslagern können und dann in Zukunft eben an künstliche Intelligenz.
Eine Unterbrechung in ganz persönlicher Sache. Ja, am 4. Oktober ist es soweit. Da erscheint mein neues Buch. Das Buch nennt sich Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. 151 Stories für deinen Erfolg im Business. Ja, es ist mein zweites Buch, das jetzt Anfang Oktober erscheint und ich bin irrsinnig stolz darauf, denn es erscheint in einem sehr, sehr renommierten Verlag. Es ist der Gabal Verlag aus Deutschland, einer der führenden Fachbuchverlage im Bereich Wirtschaft zu den Themen Sales, Marketing, Kommunikation, Unternehmertum, Führung und dergleichen. Und zeitgleich mit meinem Buch erscheint beispielsweise ein Buch der Zukunftsforscherin Oona Hoax oder des sehr, sehr bekannten amerikanischen Management-Trainers Stephen R. Covey. Was findest du im Buch? Ja, im Buch findest du, wie schon der Untertitel zeigt, 151 Geschichten, wie du dein Business mitunter besser gestalten kannst, wie du das optimieren kannst. Denn mal ehrlich, es gibt da draußen im Grunde genommen Produkte und Dienstleistungen, die kannst du eins zu eins vergleichen. Und wenn man ehrlich zu sich selbst ist, dann ist es auch vielfach ja so, ja, dein Produkt, deine Dienstleistung ist nicht unbedingt viel besser als die deines Mitbewerbers. Doch was du besser machen kannst, sind genau die Bereiche Kommunikation, Marketing und Sales. Und da kannst du dich bei Weitem von deinem Mitbewerber mitunter abheben. Und genau darum geht es in diesem Buch. Denn ich glaube, in der nächsten Zeit werden genau diese Themen entscheidend sein. In einer Zeit, wo wir im Grunde genommen in gesättigten Märkten tätig sind, in einer Zeit, wo der Konsument und die Firmen eher Kaufzurückhaltung üben, da wird es wichtig sein, genau in diese Themen zu investieren. Also, was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Du findest das in guten Buchhandlungen, du findest das auf allen Plattformen wie Amazon, Thalia und natürlich auch auf meiner Website haraldkopeter.com. Würde mich freuen, wenn du das Buch kaufst und ja, natürlich, bitte lass auch gerne eine Rezension auf Amazon. Gerne 5 Sterne oder schreib mir persönlich, wie dir das Buch gefällt. Ich würde mich riesig freuen. So, und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ich habe in der Vorstellung noch einen Begriff drinnen gehabt, was das Thema Leader betrifft. Das war Introvert Leader. Was bedeutet das? Das müssen wir auch noch kurz mal klären bzw. auflösen.
Das ist die Suche nach einem Begriff, die mich als Person beschreibt. Ich würde mich als eher introvertiert bezeichnen, einfach von meinem Naturell. Wenn du mich besuchen würdest, mit mir, mit meinem Freundeskreis unterwegs wärst, wir gehen gemeinsam essen, dann bin ich am Tisch eher derjenige, der viel zuhört, der weniger aus sich herausgeht, der eher mal gefragt wird und dann etwas erzählt, als dass ich jetzt den Tisch moderiere. Und gleichzeitig ist das etwas kontrovers, weil ich in meiner Rolle als Gründer, Geschäftsführer meines Unternehmens, wo ich Teams führe, wo ich mit Kunden spreche, wo diese Art, das Introvertierte, gar nicht so sehr dazu passt und auch die Art, wie wir jetzt miteinander sprechen, macht hoffentlich nicht den Eindruck, dass ich zurückgezogen, in mich gekehrt und still bin. Das sind doch alles unterschiedliche Facetten, aber ich bin eben ein eher introvertierter Mensch und ich habe vor einigen Jahren mal angefangen, eher durch einen Zufall darüber zu sprechen und dann kam so von der Interviewpartnerin die Frage, ach, das ist ja interessant, das ist ja etwas Besonderes, weil es eben so kontrovers ist und dann habe ich mal begonnen, darüber mal einen Artikel zu schreiben und mal etwas zu veröffentlichen und festgestellt, dass es ganz viele Menschen gibt, die so ticken und die damit sympathisieren und wo es hilfreich ist, mich als Beispiel hinzustellen und zu sagen, ich bin so wie ich bin, wie ich eben als Person mich entwickelt habe und das hat wenig Aussagekraft darüber, wie ich als Führungskraft bin, beziehungsweise kann sich eher in Stärken in einem bestimmten Führungsstil ausprägen und das hat viel Resonanz bekommen, ja.
Man sagt ja auch immer als Leader beziehungsweise als Führungskraft, wenn ich ja natürlich weiß, wie ich bin, welcher Menschentyp ich bin, dann suche ich mir natürlich rundherum um meine Person andere Führungskräfte und Mitarbeiter in Führungspositionen, die genau das mitunter ergänzen, was ich jetzt einmal gerade nicht bin, oder?
Das trifft durchaus zu und vor allem finde ich wichtig, einen offenen Umgang damit zu pflegen. Also mich nicht zu verstellen und eine Rolle einzunehmen und dann gegebenenfalls nicht authentisch zu sein, sondern meinem Gegenüber eben zu teilen, wie ich bin und warum ich möglicherweise in bestimmten Situationen so handle und nicht anders. Und wenn ich damit offen umgehe und ich das auch mit meinen Teammitgliedern mache, das hat eine besondere Magie, ne? Weil wir uns auf Augenhöhe begegnen, weil wir offen miteinander sind, weil wir uns auf uns Menschen als Personen im innersten Kern aufeinander einstellen können. Und dann ist am Ende ist das eine Stärke im Team, weil wir auf unsere unterschiedlichen Ausprägungen reagieren können und uns ergänzen, ja.
Lieber Moritz, herzlichen Dank mal für das ausführliche Interview zu deinen Themen jetzt mal, beziehungsweise zu deiner digitalen Welt, zu Protify, zu Stadtsalat. War schon ganz interessant mitunter auch. Bin immer neugierig, ob es das in meiner Stadt mal geben wird. Die hat nur 300.000 Einwohner rund. Graz, vielleicht passt auch diese Größe irgendwann einmal. Bowls esse ich mitunter sehr, sehr gerne. Bin allerdings kein Bestelltyp, denn mein Büro ist mitten in der Innenstadt und ich gehe einfach mittags immer mal kurz raus und habe es nur wenige Schritte bis zu einem nächsten Bistro oder Café oder wo auch immer hin, auch zu einer guten Bowl oder dergleichen. So wie immer, zum Schluss von dem Podcast gibt es noch ein paar persönliche Fragen, um vielleicht dich noch ein bisschen einordnen zu können. Stell dir mal vor, heute am Abend würden auf deinem nächstgelegenen Flughafen zwei Privatmaschinen landen. Aus der einen steigt Cristiano Ronaldo, aus der anderen steigt Jeff Bezos. Beide wollen mit dir Abendessen gehen. Wen würdest du zusagen?
Ich denke, ich würde qua meiner Branche gerne mit Jeff Bezos Abendessen gehen. Das fände ich doch sehr interessant, ja.
Ganz interessant auch. Bleiben wir dann nochmal in der digitalen Welt, aber nur zum Teil. Stell dir vor, du würdest für das Interview von mir 5.000 Euro bekommen, mit der Auflage, sie entweder zu investieren in Airbnb oder in Lufthansa. Also Plattformtechnologie gegenüber, wenn man so sagen will, Old Economy. Wo würdest du die 5.000 Euro hingeben?
Ich würde sehr sicher in Airbnb investieren. Zwar ein Geschäftsmodell, was gebeutelt ist in Corona, was sich weiterentwickelt hat. Darin sehe ich eine besondere Stärke. Ich muss sagen, dass ich diese Stärke bei der Lufthansa nicht sehe, sondern dort eher einen Abfall des der einst sehr bekannten hochqualitativen Marke und deren Leistung beobachte. Insofern würde ich hier ins Digitale gehen.
Jetzt bist du natürlich noch eher jung, würde man meinen. Aber wenn du mal ein kleines Wehwehchen verspürst, konsultierst du Dr. Google oder gehst du klassisch zum Hausarzt?
Ich schätze mich sehr glücklich, dass ich selten Wehwehchen habe und sehr selten zum Arzt gehe, sogar so selten, dass ich gar nicht mal in Hamburg einen Hausarzt habe. Ich glaube, ich war hier einmal zu einer Impfung für eine Fernreise, die ich gemacht habe, und zur Corona-Impfung. Und Gott sei Dank, ich klopfe auf Holz, ansonsten sehr selten beim Arzt. Das heißt, wenn ich mal irgendwo was habe, dann ist es allenfalls Dr. Google, ja.
Ich wünsche dir, dass es auf alle Fälle auch noch so bleibt. Das auf jeden Fall. Lieber danke. Moritz, herzlichen Dank für den tollen Talk.
Ich danke dir vielmals für die Einladung.
Das, liebe Gäste, war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann. Ciao.